The Pioneer Morning Briefing mit Gábor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gábor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Es ist ein Dienstag und zwar Dienstag, der 11. August. Die Ära von Donald Trump ist reich an Übermut. Doch der Irankrieg, das ist die eine Übermütigkeit zu viel. Kein Präsident vor ihm hat derart mutwillig einen Krieg vom Zaun gebrochen. Roosevelt zum Beispiel besaß gar keine andere Wahl. Er musste auf Hitler erwidern.
Ich frage euch, wollt ihr den totalen Krieg?
George W. Bush, er musste auf den Terroranschlag von 9/11 eine Antwort geben.
I've directed the full resources of our intelligence and law enforcement communities to find those responsible and to bring them to justice. We will make no distinction between the terrorists who committed these acts and those who harbor them.
Trump ist, wenn wir von den verdeckten Waffengängen im lateinamerikanischen Hinterhof der USA absehen, der einzige US-Präsident, der aus freien Stücken gegen ein anderes Land in den Krieg zieht. Die Kriegsziele wurden immer mal wieder von ihm ausgewechselt, eines vermessener als das nächste. Er wollte die iranischen militärischen Atompläne zerstören, er wollte einen Regimewechsel herbeiführen und die iranische Energiewirtschaft an die Globalökonomie, sprich an die USA, anschließen. Das wollte er auch.
I was there for one reason that Iran cannot have a nuclear weapon. I call it, we denuclearize Iran.
If I had my choice, what would I like to do? Take the oil. Because it's there for the taking. There's not a thing they can do about it.
We have really regime change. You know, this is a change in the regime.
Doch Trump hat keine Chance, diese militärischen oder auch politischen Kriegsziele zu erreichen. Es gibt wirklich viele, viele Fehler, die ein Aggressor begehen kann. Aber Trump kennt sie alle und hat sie alle gleichzeitig gemacht. Fehler Nummer 1, die Unterschätzung der amerikanischen Kriegsmüdigkeit. Wer die eigenen Bürger zum Sterben in ferne Länder schickt, der braucht schon sehr gute Gründe. Er braucht eine Kriegsbegeisterung im eigenen Land, die sich im Falle des mutwilligen Überfalls anderer Länder selten einstellt. Ohne direkte Bedrohung für die eigenen Leute lässt sich die Vernichtung von Menschenleben und Steuerzahlergeld nicht wirklich gut verkaufen. Zumal Trump ja wirklich das Gegenteil von alledem versprochen hat.
I'm the only president in the last 84 years that didn't start a war.
Under Trump we will have no more wars.
No more wars.
Trumps Fehler Nummer 2. Er führt einen Angriffskrieg, der gleichzeitig und naturgesetzlich geradezu zur Bildung einer Wagenburg bei den Angegriffenen führt. Kriege lösen nun mal bei denen dann die Bomben aufs Dach fallen, unverzüglich Solidarisierungseffekte aus. Eigentlich kein Wunder. Bei Ehemännern, Ehefrauen, Brüdern, Söhnen, Töchtern entsteht Geschlossenheit. Und zwar aus der unmittelbar erlebten Bedrohung heraus. Und deshalb konnten die USA ja nicht mal die sogenannten Steinzeitkrieger der Taliban besiegen. Fehler Nummer 3 liegt in der Unmöglichkeit, ein Land von einem Kulturkreis in einen anderen zu verschieben. Der Soziologe Samuel Huntington hat sich in seinem Kampf der Kulturen, Clash of Cultures, mit dem Aufeinandertreffen von Ländern unterschiedlicher kultureller Herkünfte beschäftigt. Seine Schlussfolgerung in einem Satz: Noch nie sei es gelungen, ein Land von einem Kulturkreis in einen anderen zu verschieben. Also aus Christen Muslime zu machen oder umgekehrt. Oder auch Buddhisten zu transformieren in was auch immer. 1997 war Huntington sich ziemlich sicher, dass sich die Welt nicht so einfach amerikanisieren ließe, wie das viele Präsidenten und offenbar auch Trump geglaubt haben.
I have great difficulty with the thinking of many American academics and politicians who seem to think that it's only a matter of a few years before the entire world adopts the American way of life. I just don't see that happening.
Und das Ganze sieht man sehr gut am Iran. Unter dem Schah von Persien in den 60er und 70er Jahren fühlte sich die Elite des Landes als Teil des modernen Westens. Doch dann schlug die von Huntington freigelegte Mechanik zu. Die erste Generation westlich ausgebildeter Eliten wechselte den Kulturkreis. Die zweite kehrte unverzüglich zurück. Oder in Afghanistan, die neuen alten Herrscher nahmen nicht die Werte der USA an, nur deren zurückgelassene Waffen. Auch in Vietnam wollte man gern frei sein, aber auf gar keinen Fall wollte man westlich sein. Das war der Keim der Niederlage für die USA.
President Gerald Ford ordered all U.S. troops and citizens out of the country.
Permit the movement of refugees to the area of their choice.
Fazit: Trump schwächt die USA just in dem Moment, wo der Systemrivale China zum Überholmanöver ansetzt. Auf geradezu tragische Weise bewahrheitet sich in ihm, in Trump, der alte Trotzki-Satz, Zitat: Du magst dich nicht für den Krieg interessieren, aber der Krieg interessiert sich für dich. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Unsere beiden Haus- und Hofökonomen Lars Feld und Justus Haukapp sprechen im jüngsten Pioneer Ökonomie Briefing über ihre Kritik an der Einkommensteuerreform der Koalition.
Letztendlich ist der Treiber dieser Steuererhöhung ja weitgehend, dass man sagt, wir brauchen das Geld, um unseren Haushalt zu finanzieren. Und das Dilemma ist ja zum Teil, dass wir nach wie vor nicht wirklich dazu kommen, die Ausgaben zu reduzieren.
Außerdem unterrichtet uns meine Kollegin Luisa Nuhr, Mitglied der Chefredaktion bei The Pioneer, über das bisher schon erreichte Ausmaß bei der Staatsverschuldung. Und wir lernen. Wir lernen, wie die polnische Provinz zu einer Pilgerstätte wird. Und dabei geht's vor allem um Maria. Die beiden Chefökonomen von The Pioneer, Lars Feld und Justus Haukapp, sind mit der Performance der Bundesregierung nicht zufrieden. Ja, wie denn auch? Über ihre Gründe sprechen sie im Detail und sehr unterhaltsam im jüngsten Podcast Das Ökonomiebriefing. Moderiert von Josie Müller. Das Thema ist die Einkommensteuerreform, bei der die Union und die SPD sich darauf verständigt haben, zu entlasten auf 10 Milliarden weniger. Das ist bei fast einer Billion Steuereinnahmen in Deutschland nahezu nichts. Dann soll nach den Plänen der Regierung auch bei der sogenannten Reichensteuer gedreht werden, sozusagen als Kompensation für diese Steuerentlastung von 10 Milliarden, die gar keine richtige ist. Lars Feld, Justus Haukapp haben dieses Manöver sofort durchschaut und hier für uns bewertet.
Weil man ja da die Möglichkeit gehabt hätte, die Unternehmen ein Stück weit zu kompensieren für das, was an Belastungen kommt. Also vor allen Dingen Personengesellschaften, Selbstständige, Einzelunternehmer. Und stattdessen werden sie nochmal zusätzlich belastet bei dieser Einkommensteuerreform. Also ich glaube schon, dass bei diesem Reformschritt der Bundestag nochmal stärker reagieren muss. Und ich hoffe schon, dass die CDU-Fraktion im Bundestag merkt, dass sie nicht nur bei der Schuldenbremse, sondern eben auch bei diesem Vorschlag zur Einkommensteuerreform von der SPD über den Tisch gezogen werden. Ganz eindeutig. Denn da ist ja keine Entlastung drin. Die vermeintliche nominale Entlastung, die da kommt, kompensiert ja gar nicht die zusätzlichen Belastungen, die man über die Inflationsentwicklung hatte. Das heißt, die kalte Progression wird nicht vollständig zurückgegeben. Und stattdessen hat man dann eine Anhebung des höchsten Steuersatzes. Das wird als Reichensteuer deklariert, aber es ist ja eigentlich nichts anderes als eine Anhebung des absoluten Spitzensteuersatzes, davon betroffen hauptsächlich Unternehmen. Also wenn man sich das anschaut, muss man schon sagen, da hat sich die SPD auf ja, voller Linie durchgesetzt. Alles, was seit 2013 immer wieder von dort an Steuererhöhungen gekommen ist, wurde zunächst in zwei Amtszeiten von der CDU blockiert und dann in einer weiteren von der FDP. Und jetzt unter Friedrich Merz gibt die CDU hier nach und lässt die SPD ihre Steuererhöhungen durchführen. Das ist einfach nicht in Ordnung.
Letztendlich ist der Treiber dieser Steuererhöhung ja weitgehend, dass man sagt, wir brauchen das Geld, um unseren Haushalt zu finanzieren. Und das Dilemma ist ja zum Teil, dass wir nach wie vor nicht wirklich dazu kommen, die Ausgaben zu reduzieren. Und das macht mir tatsächlich auch ein bisschen Sorge, dass dann doch gesagt wird, eben ja, eine Unternehmenssteuerreform oder auch eine Steuerreform können wir uns nicht leisten, weil wir die ganzen Ausgaben eben haben. Und da stecken wir irgendwie nach wie vor in vielen Bereichen fest. Von daher ist sicherlich eine Aufgabe auch für die nächsten Reformschritte doch die Ausgaben stärker auf den Prüfstand zu stellen, als das bisher der Fall war.
Justus, wir zwei diskutieren ja immer wieder auch über die Steuervergünstigungen, die es im System gibt. Ich würde schon sagen, Eine echte Entlastung kriegt man tatsächlich nur hin, wenn man die Ausgaben kürzt. Da gebe ich dir völlig recht. Aber wir müssen bei den Subventionstatbeständen eben auch die Steuervergünstigungen in den Blick nehmen. Die bedeuten dann schon auch für die Gruppen in der Wirtschaft, für die, sagen wir mal, Interessengruppen, die diese Steuervergünstigungen bisher genossen haben, eine Steuererhöhung. Das ist schon klar. Ja, aber es ist letztlich eine Stärkung des Steuersystems, Ineffizienzen werden beseitigt, wir kommen dadurch in eine wesentlich bessere Situation hinein und das ist allemal besser, als den Spitzensteuersatz bei der Einkommensteuer anzuheben oder andere allgemeine Steuererhöhungen durchzuführen. Ich gräme mich nicht so sehr, wenn man Spezialsteuern anhebt. Zuckersteuer wird wieder eingeführt für zuckerhaltige Getränke, ist ärgerlich, aber nicht ganz so dramatisch. Tabaksteuer anheben, da werden wir sehen, ob wir nicht jenseits des Maximums bei der Lefferkurve sind. Für die Nicht-Volkswirtinnen und Volkswirte unter unseren Zuhörern, die Lefferkurve sagt, wenn wir die Steuersätze über einen bestimmten Punkt anheben, dann sinken die Steuereinnahmen sogar. Sie steigen nicht weiter, weil die Ausweichreaktionen viel stärker sind und man dann sozusagen die Steuerschraube zu sehr angedreht hat, ja. Und man weiß ja, für diejenigen, die handwerklich so wenig begabt sind wie ich, nach Fest kommt ab. Ja, und dann ist es halt irgendwann mal vorbei. Auch mit dem Drehen der Steuerschraube. Also von daher, da kann noch was kommen. Aber das sind jetzt keine Steuererhöhungen, die mich grämen, muss ich sagen.
Bei der Tabaksteuer und auch der Zuckersteuer, also bin ich relativ leidenschaftslos, muss ich sagen. Und das ist sogar vorstellbar, dass das eine verhältnismäßig effiziente Form der Besteuerung ist, weil die Ausweichreaktionen da nicht so dramatisch sind wie etwa bei der Einkommensteuer. Irgendwo muss das Geld ja tatsächlich herkommen. Um mal was Positives zu sagen, wir haben ja jetzt den Einstieg in den Ausstieg aus der EEG-Förderung geschafft, die ja mittlerweile auch nicht mehr im Umlageverfahren von den Stromkunden bezahlt wird, sondern auch aus dem Haushalt. Das wird zwar jetzt noch nicht spürbar sein, weil es ja Bestandsschutz gibt für alle, die bereits eine Anlage angeschlossen haben. Und tatsächlich will man auch die nächsten 3 Jahre noch weiter fördern, was selbst witzigerweise, man kann es bei The Pioneer nachlesen, einige Unternehmen der Solarbranche gesagt haben, wäre gar nicht notwendig, noch 3 Jahre weiter. Die Leute würden sich auch so Solaranlagen aufs Dach bauen, weil das, was ja die Freunde der Solarenergie immer sagen, dass die wettbewerbsfähigste Form der Stromerzeugung wäre. Und tatsächlich lohnt sich das für viele auch einfach so, eine Solaranlage zu installieren, ohne dass ich eine feste Vergütung bekomme. Also da hätte man jetzt auch ein bisschen schneller, war ja auch geplant, die eigentlich so schnell wie möglich abzuschaffen. Jetzt hat die SPD da rein verhandelt für das Klientel der Eigenheimbesitzer. Das, weiß nicht, ob das jetzt die neue Wählerschaft der SPD plötzlich ist, dass das jetzt weiter gefördert wird, 3 Jahre noch, völlig unnötig. Aber gut, so sei es. Immerhin ist der Einstieg in den Ausstieg geschafft. Danach wird die übrigens nicht ganz abgeschafft, was ja manchmal der Tenor ist, sondern sie wird nur umgestellt. Man muss dann die Marktpreise nehmen, aber man kriegt immer noch 1,5 Cent obendrauf als feste Prämie. Also es wird immer noch eine Subventionierung geben bei Solar. Also ganz abgeschafft wird es nicht. Ich glaube, eigentlich hätte man sich das auch sparen können und man hätte sagen können, das ist mittlerweile wettbewerbsfähig. Wir können jetzt aufhören mit der Förderung.
Das ganze Gespräch zwischen den beiden hören Sie auf thepioneer.de. Prädikat hart, aber wahrhaftig. Die deutsche Autoindustrie braucht neuen Input, Ideen, vielleicht auch Mut. Und darum genau geht's bei Auto Deutschland Neu Denken am 20. und 21. Oktober im Drivers and Business Club in München. Dort treffen sich Perspektiven aus Industrie, Wissenschaft, Politik und Journalismus. Rund 150 Persönlichkeiten sind vor Ort. Die Teilnehmerliste wird von uns kunstvoll kuratiert. Mit dabei, ich sage nur ein paar Beispiele, sind Topmanager von Volkswagen und Audi und Christiane Benner, die IG Metall-Chefin. Sie alle sprechen darüber, wie die Industrie sich neu erfinden kann. Außerdem sind Kollegen und Kolleginnen aus der Pioneer-Redaktion dabei, Claudia Scholz, Christian Schlesiger zum Beispiel. Naja, und dann, ja, Ralf Schumacher schaut auch vorbei. Alle Infos finden Sie in den Shownotes. Viel Spaß.
Und was, Gabor?
ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Da reden alle über die steigenden Staatsschulden. Clemens Fuß hat die Debatte mit seinem Mehrwertsteuerreformpaket neu entfacht, das über 40 Milliarden an zusätzlichen Einnahmen für den Staat bringen soll. Zusätzliche Einnahmen für den Staat sind gleichbedeutend mit Geld, das Ihnen und mir dann fehlt. Also, egal wie man zu dem Vorschlag steht, seine Bemerkung, Deutschland habe eine Riesenlücke zwischen Einnahmen und Ausgaben zu schließen und muss schließlich ja auch seine Staatsschuld bei den Investoren bedienen, das wiederum ist sehr, sehr real. Also die Frage ist ja aufgeworfen. Wie arg ist die Lage? Wohin läuft unser Land mit seiner Schuldenpolitik, die unter Friedrich Merz nochmal so richtig Fahrt aufgenommen hat? Damit hat sich Luisa Nuhr, Mitglied der Chefredaktion bei The Pioneer, intensiv beschäftigt und ein 11-minütiges Video gedreht. Sie erklärt uns die Grundlagen der Schuldenpolitik für alle die, die keinen VWL-Master absolviert haben, sondern die einfach mal verstehen wollen, worüber die Politik da eigentlich spricht. Ihre Überschrift: Wann crasht das Eurosystem? Wir hören da jetzt mal rein.
Die globale Staatsverschuldung hat die Grenze von 100 Billionen Dollar überschritten. Diese Schuldenuhren, die sind irreführend, denn eine absolute Zahl ohne Relation sagt eigentlich nichts darüber aus, ob ein Land in einer Schuldenkrise steckt oder eigentlich entspannt sein kann. Genau deshalb schauen wir bei Staaten nicht auf die absolute Schuldenhöhe, sondern auf das Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, also der Wirtschaftsleistung eines Landes in einem Jahr. Diesen Bruch nennt man dann Schuldenquote. Lasst uns einmal anschauen, was das bedeutet. Wachsen die Schulden, aber die Wirtschaft stagniert, dann wächst die Schuldenquote. Wächst die Wirtschaft aber genauso schnell mit, dann bleibt die Schuldenquote stabil. Und wächst die Wirtschaft sogar schneller als die Schulden, dann sinkt die Quote sogar, obwohl man gar nicht weniger Schulden hat. Eigentlich wollten wir bei einer Schuldenquote von 60% stoppen. Das hatten die Euro-Länder 1992 im Vertrag von Maastricht festgelegt. Das Problem ist, daran hat sich halt niemand gehalten. Im Euroraum haben wir jetzt eine Schuldenquote von 88% und Griechenland liegt bei 146%, Frankreich bei 115%. Selbst wir in Deutschland haben diese 60%-Grenze sogar im Grundgesetz verankert, aber mittlerweile sind wir auch drüber. Wir haben eine Schuldenquote von 64%. Und durch das Sondervermögen der Bundesregierung könnte die Quote bis 2040 auf 90% steigen. Ich habe mit der wirtschaftsweisen Professor Veronika Grimm gesprochen. Ist das Vertrauen weiterhin stark, sodass wir eigentlich weiterhin Schulden machen könnten, weil wir sie ja weiter finanzieren können?
Ich glaube, in Europa müssen wir mittlerweile schon vorsichtig sein. Viele Staaten haben schon sehr, sehr hohe Staatsschuldenstände und wir haben auch keine günstigen Rahmenbedingungen. Das Wachstum ist sehr moderat. In Deutschland ist das Wachstum quasi nicht vorhanden. Wir stagnieren seit ungefähr 7-8 Jahren. Die Demografie ist schlecht. Die politischen Institutionen werden wackeliger. Wir sehen jetzt auch, dass ohne diese feste Schuldengrenze politökonomisch das eben nicht gut funktioniert, dass man das Geld vernünftig einsetzt.
Die gesamte Analyse gibt's bei Spotify, Apple oder in der Pioneer-App. Sehen und hören. Das bildet.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass die riesige Christusstatue von Rio de Janeiro, die mit ausgebreiteten Armen erhaben in der Abendsonne steht und scheint, jetzt Konkurrenz bekommt. Gut, vielleicht nicht, was diese märchenhafte Kulisse angeht, aber von der Größe her, da wird sie sogar überboten. In einem 120-Seelendorf mit dem Namen Konotopie im Herzen von Polen steht neuerdings eine Marienstatue zwischen Weizenfeldern. Die Mutter Gottes ist 40 Meter hoch, steht auf einem kronenförmigen Sockel, der auch nochmal 15 Meter hoch ist, macht zusammen 55 Meter. Zum Vergleich, der Christus von Rio bringt es auf gerade mal 38 Meter. Also, polnische Provinz schlägt Copacabana. Und was soll das Ganze? Roman Hakosik ist 75 Jahre alt und ja, einer der reichsten Menschen in Polen. Als Autozulieferer hat er es zum Milliardär gebracht. Gläubiger Katholik ist er auch und aus Dankbarkeit gegenüber Maria hat er jetzt diese Statue bauen lassen. Mit 10 Hektar Garten drumherum, begehbaren Innenräumen mit Aufzug, wie dieser Ingenieur bei Radio Polen erzählt. Wie teuer das Ganze ist, darüber schweigt der Erbauer. Aber polnische Architekten schätzen die Kosten auf über 20 Millionen Euro. Euro, nicht Slotti. Die Anwohner von Konotopie freuen sich jedenfalls, denn ihr kleines Dörfchen wird jetzt zur Pilgerstätte. Und dem gläubigen Unternehmer Karkosik, dem gefällt's auch. Er wohnt schließlich 2 Kilometer nur entfernt in einem Schloss und kann sich von dort aus seinem Schlossfenster anschauen, wie diese größte Marienstatue von ganz Europa die Landschaft prägt. Glaube versetzt Berge und Geld baut Statuen. Ich wünsche Ihnen einen erbaulichen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.